Fangfrage zu Anfang. Wer von euch hätte gerne weniger Stress? Okay, wir können ja ein Blutdruckgerät irgendwo auspacken und bei ein paar von euch anschließen und dann sagen wir euch, was Stress ist. Kann man nämlich messen. Stress, Druck, das Gefühl, es sind mehr Anforderungen an einem gleichzeitig, als man erfüllen kann. Das Gefühl, ja, Stress, das können Sorgen sein. Sorgen können zu Stress führen, dass man Sorgen bekommt, dass man Nachrichten hört und diese wirken auf einen ein und man fühlt sich gestresst. Oder die Erwartung, ja, Erwartung anderer, so viel, vielseitig. Und das Erstaunliche ist, dass Gott den Menschen helfen will, dass Gott dir und mir helfen will, ja, durch Gott vertrauen, indem wir ihm vertrauen, unseren Stress zu killen, also unseren unnötigen Stress abzulegen und stattdessen Gott zu vertrauen. Und ein Psalm, den ich euch gleich zu Anfang mitgebracht habe, alle diese Bibelstellen sind ja oft im Podcast, könnt ihr euch also in aller Ruhe dann auch nochmal anhören zu Hause. Ihr könnt auch in den Bibeln parallel aufschlagen. Aber es sind heute ganz viele Bibelstellen, die ich dann nur ganz schnell nenne. Psalm 85, Vers 9. Ich will hören, was Gott, der Herr, sagt. Frieden verspricht er seinem Volk, all denen, die ihm treu sind. Was verspricht er Gott? Frieden. Es gibt diese Bibelstelle, Jesaja 53, die lieben wir, ne? In seinen Wunden sind wir geheilt. Aber was steckt auch noch drin? Liest mal alles. Da steht auch drin, dass durch seine Rettung, dass durch das sein Werk, durch das, was er gemacht hat am Kreuz, Frieden kommt. Das heißt, für deinen Frieden hat Gott bezahlt. Und genauso wie du sagst, hey, für meine Errettung, für meine Heilung hat Jesus bezahlt, genauso kannst du sagen, Herr, dass ich Frieden finde in meinem Herzen, dafür hast du bezahlt. Weißt du, ob das dir so bewusst war? Jesus sagt, ich habe alles vorbereitet, ich habe alles bezahlt, ich habe alles gemacht, damit du Frieden haben kannst. Heute Morgen habe ich den Brief an den Philemon gelesen, im Neuen Testament. Da schreibt ein Kerl, ich wünsche euch Frieden. Und dann steht, ich schreibe es aus dem Gefängnis. Wie kann das sein? Wie kann jemand, der im Gefängnis ist, sagen, boah, ich bin an einem Ort des Friedens und jetzt schreibe ich einen Brief an euch, ich wünschte, ihr hättet den Frieden, den ich habe, so ungefähr. Hey, Jesus hat für den Frieden, dass wir einen Frieden haben in unseren Familien, in unseren Beziehungen, auf unserer Arbeit, wo auch immer. Gott hat dafür bezahlt. Und wir leben unter einem Standard, wenn wir uns diesen Frieden nicht holen. Was heißt holen? Wir müssen ihn abholen, ja? Wir müssen ihn nicht erarbeiten. Ich hoffe, dass wir heute dahin kommen, ja? Dass du heute sagst, hey, ich will nicht mich krank sorgen. Ich will mich nicht verrückt sorgen. Ich will meine Sorgen an Jesus abgeben. Denn er sorgt für mich. Denn er sorgt sich für mich. Wir können raus aus unserem unruhigen Wasser in das ruhige Wasser eines Friedens von und mit Gott. Wir entscheiden, wir navigieren unser Schiff. Und Paulus, er konnte es, wie gesagt, aus dem Gefängnis schreiben. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Hey, Gott will Frieden, Gott will Zukunft. Egal ob Stuttgart oder egal wo, Gott will Zukunft und er will Frieden. Das ist schon, hey, das ist schon gegeben. Die ganzen Details sind noch unklar, ne? Aber Gott hat sich festgelegt. Egal wohin du umziehst, egal wo du morgen arbeitest, der Herr hat sich festgelegt. Er will Frieden und er will Zukunft für dich. Ist das nicht genial? Und ihr werdet nicht mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Hey, Gott, er möchte uns Frieden statt Stress geben, als Teil unserer Rettung. Es ist ein Erbe. Wir müssen diesen Frieden nur ergreifen. Man könnte sagen, eins unserer größten Volkskrankheiten, beziehungsweise Ursachen für die größten Volkskrankheiten ist etwas, das in unserem Kopf, in unserer Seele entsteht, nämlich Stress. Dies zeigt sich in Angst, Nervosität, Sorge, Dringlichkeit. Die Folgen davon heißen Magenschmerzen, Schlaflosigkeit, Brustschmerzen, Durchfall, Herzrasen, Kopfschmerzen und viele, viele, viele mehr. Ich habe gestern von einem Doktor gelesen, der hat seine Praxis zugemacht und hat in einem netten Schlösschen, wo er wohnte, im Kaminzimmer die Leute empfangen, mit der Pfeife im Mund, am Kamin sitzend. Und seine Therapie war, den Leuten zuzuhören und mit ihnen zu reden, wo Stress in ihrem Leben ist. Und er hat gesagt, er hört auf mit diesen Medizin, Leuten irgendwelche Tabletten hinterher schmeißen und die sind gar nicht bereit, irgendwas zu verändern. Leute kommen und sagen, ich will jetzt das Rezept haben, ich will nichts verändern, ich will nur, dass meine Unruhe weggeht. Oder ich will noch schneller werden, noch mehr schaffen. Und er hat gesagt, nee, mache ich nicht mehr mit. Wenn Sie wollen, dann können Sie mich draußen besuchen, müssen wir erstmal lange fahren und dann setzen wir uns hin, dann reden wir. Und hat gesagt, die Ergebnisse waren nicht schlecht. Die Ergebnisse waren nicht schlecht. Er hat sich geweigert, dieses Rezept behandeln zu machen. Oft gehen wir zum Arzt und wollen ein Mittel, ein Schmerzmittel, ein Heilmittel, das wir einnehmen, ohne etwas ändern zu müssen. Doch wie passiert es, dass Stress in unserem Leben sich aufbaut wie ein Dampfkocher? Kennt ihr dieses Bild vom Dampfkocher? Also lasst den nicht aus den Augen, das Ding ist explosiv, ja? Wenn das erstmal Druck aufbaut, dann musst du den Herd ausmachen, sonst brauchst du eine neue Küche. Was sind Schritte, damit wir da rauskommen? Biblisch, mit Gott. Hey, erster Schritt. Oder Ursachen dafür, für den Stress. Wir vertrauen, glauben Gott nicht genug. Krasse Aussage. Ich will dich fragen, vertraue ich eher Gott oder eher meinen eigenen Fähigkeiten? Hey, lerne Gott mehr zu vertrauen. Fange an, hier zu wachsen. Darf ich dich fragen, vertraust du Gott genug? Das ist so ein bisschen so eine Frage, ja. Ich kenne noch nicht so viele Leute, die sagen, oh, ich vertraue Gott viel zu viel, ja. Wir sind meistens auf der Seite, dass wir sagen, nee, ich habe da echt noch Wachstum, Potenzial. Gott mehr zu vertrauen. Hey Gott, ich kann es nicht, aber du kannst es. Hey Gott, mir ist es nicht möglich, aber dir ist alles möglich. Hey Gott, ich kann das nicht, aber ich gebe es in deine Hand. Zweites Problem oder Ursache, unser Schubladendenken. Ja, also Gott, ich kümmere mich darum und du kümmerst dich darum. Und dann haben wir irgendeine Sorge in unserem Leben und dann sagen wir, nee, das muss ich selber schon hinkriegen. Bin ja selber groß. Das muss ich ja nicht mit Gott besprechen. Gott ist eher so für die frommen Sachen, ja, und ich bin eher so für die Alltagssachen. Und Gott sagt, nee, ich bin doch, Jesus ist in den Alltag gekommen. Er wurde Mensch und wohnte unter uns. Er sagt, ich möchte in deinem Alltag sein. Ich möchte mitten in deinen Sorgen, im Job, Aufträge, E-Mails, egal was so auf dich einströmt, ich möchte da drin sein. Vertraue mir, gib deine Sorgen an mich ab. Und wenn wir das aber nicht tun, wenn wir sagen, nee Gott, das muss ich schon selber regeln, bin ja selber groß und da kannst du dich drum kümmern, irgendwann ist völlig unklar, wer in unserem Leben herrscht. Wer ist denn der Chef? Bin ich Chef? Ist Gott Chef? Ist er Chef? Bin ich Chef? Hier ist er Chef, aber hier bin ich Chef. Völlig unklar. Gott sagt, hey, entweder ich bin dein Chef und du besprichst alles mit mir. So ähnlich wie in einer Beziehung. Ja? Ich kriege immer Stress von meiner Frau, wenn sie als Letzte etwas erfährt. Schon mal passiert, ja? So, du weißt, eigentlich betrifft es uns beide und eigentlich müsste es ja gemeinsam besprochen werden, weil es betrifft uns beide. Und wenn sie das dann als Letzte erfährt, fühlt sie sich ziemlich hintergangen und außen vor gelassen und sagt, hallo, wir machen das hier doch gemeinsam. Und dann sage ich, ja, aber ich wollte nicht, dass du dich sorgst. Und dann sagt sie, ja, aber du bist dahergelaufen wie so eine trübe Pflanze, eine Woche lang und warst unfreundlich zu allen, ja, und man konnte mit dir nichts anfangen, hättest du doch deine Sorge geteilt. Und dann sage ich, ja, aber das musst du irgendwie selber regeln. Und dann sagt sie, nee, ist totaler Quatsch. Oft gehen wir so mit Gott um. Gott sagt, hey, teile doch deine Sorgen mit mir, teile doch deine Gedanken mit mir, bete oder schreibe es in dein Gebetstagebuch. so viele Möglichkeiten oder sprich mit jemandem darüber. Lass es raus. Besprich das mit Gott. Gib das an Gott ab. So, so wichtig. Das ist geistliche Hygiene, ja, so wie du dir morgen manche Dinge aus dem Gesicht wäschst. Wisch dir deine Sorgen raus zu Gott. Da wirst du gesund. Also, sei dir klar, wer ist der Chef in deinem Leben und kommuniziere das so. Weil, wenn wir es nicht tun, dann passiert etwas. Wir setzen die Möglichkeiten Gottes herab auf die Fähigkeiten normaler Menschen. Oft denke ich, wenn ich das schon nicht kann, warum soll ich es mit Gott besprechen? Aber das ist ein riesiger Fehler, gell? Nur weil du es nicht kannst, heißt noch lange nicht, dass er es nicht kann. Nur weil es dir unmöglich ist, heißt noch lange nicht, dass es ihm unmöglich ist. Wenn wir aber die Sorge nicht an ihn abgeben, dann das ist eigentlich Blasphemie. Ja? Wir setzen Gott herab auf das Niveau eines Menschen. Und er sagt, hey, so krass, er sagt, ich habe alle deine Sünden, alle deine Sorgen getragen, damit du Frieden hast. Es ist bezahlt, es ist bezahlt. Wozu die ständige Sorge? Wenn Gott uns stattdessen den Glauben, das Vertrauen geben will, gib die Sorgen an Gott ab. Lass das Steuer los. Greife nicht ständig ins Lenkrad. Habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, ihr lässt jemanden das erste Mal fahren oder vielleicht das neue Auto fahren und zwischendrin greift ihr so ganz leicht ins Lenkrad? Das ist bei dem anderen immer so ein komisches Gefühl. Hey, hallo, ich habe die Bremse, ich habe das Gas, ich habe das Lenkrad. Jetzt vertrau mir doch mal. Ganz schwer, ne? Und Gott sagt, hey, gib die Sorgen bei mir ab, gib das Lenkrad ab. Das heißt nicht, dass wir keine Entscheidung mehr treffen sollen. Das heißt nicht, dass wir nur noch beten, in unserem Kämmerchen sitzen und nicht am Alltag teilnehmen. Das wäre falsch verstanden. Aber sagen, Herr, bevor ich schlafen gehe, das ist eine gute Übung, bevor du schlafen gehst, gib deine Sorgen an den Herrn ab, damit während du schläfst, er sich weiter kümmert. Macht er auch. Also ich weiß nicht, wie Gott mit so wenig Schlaf auskommt, aber macht er. Übrigens, du bist nicht Gott. Ja? Also schlaf regelmäßig. Auch manchmal eine der geistlichsten Sachen, die wir machen können, ist regelmäßig zu schlafen. Macht uns genießbarer gegenüber den anderen, weil wir nicht Gott sind. Gib die Sorgen ab. Ein anderer Punkt, und das ist ein riesiger Punkt in unserem Leben, warum wir überhaupt gestresst sind. Du wirst es vielleicht nicht erahnen oder vielleicht doch. Es ist die eigene Unsicherheit. Ich vergleiche das mit einem Bild von einem Kanufahren. Wer von euch schon mal Kanu gefahren ist, der weiß, das Wichtigste ist dieses Paddel hinten. Das Paddel vorne, das kann man darauf verzichten, das macht es nur schneller. Aber das Paddel hinten, das gibt die Richtung. Oder aber, wenn du an ein Segelboot denkst, das ist ein Teil, das sieht keiner. Das ist ein riesiges Schwert, was in einem Segelboot in die Mitte quasi beim Losfahren, wenn es tief genug ist, reingesetzt wird. Und es verhindert, dass wenn der Wind kommt und das Segel gespannt ist, dass das Boot nicht umkippt. Und es gibt dem Boot überhaupt eine Richtung. Das heißt, du hast deine Richtung festgelegt, du hast dein Segel, da kommt der Wind und auf einmal, wumm, geht es nach vorne. Eine Frage, kriegt dieses Schwert Druck von außen? Na klar, ohne Druck bewegt sich das nicht. Der Wind ist da, die Wellen sind da, die Strömungen sind da und die alle üben Druck auf dieses Schwert aus. Was ich sagen will, ist, Unsicherheit, Unklarheit in unserem Leben verhindert, dass wir vorwärts kommen. Ich will es praktisch machen. Zum Beispiel, du bist für alles offen. Du findest alles gut. Wir leben in so einer Zeit der Beliebigkeit. Gerade wird, was ich weiß, Ehe für alle diskutiert. Und jeder hat total Angst, irgendetwas im Internet zu sagen, weil er sonst einen Shitstorm erntet. Also sagen alle, ja, wir finden irgendwie alles gut. Wenn du dann sagst zum Beispiel, ich finde es nicht gut, weil ein Kind sollte das Recht haben auf Mama und Papa. Schreib das mal. Du wirst, wahrscheinlich wird dein Rechner gehackt und der funktioniert dann nicht mehr. Du wirst dich wundern, wenn du Stellung beziehst. Nicht gegen Menschen sein, nicht gegen etwas sein, sondern wofür bin ich? Ja? Das ist manchmal so wichtig. Aber wenn du Stellung beziehst, dann hast du eine Richtung, dann kommst du auch vorwärts, aber sei dir sicher, dass Druck kommt. Und gefährlich ist es aber, wenn wir nicht das Wort Gottes als unsere Richtschnur nehmen und beliebig sind. Je nachdem, wie so eine Fahne im Wind, je nachdem, wie es gerade passt. Dann bekommen wir keinen Vortrieb. Aus Unsicherheit können wir zum Beispiel nicht Nein sagen. Gibt es hier Leute, die nicht Nein sagen können, die da Probleme damit haben? Also ich gehöre auch so ein bisschen zu der Sorte. Ich finde es cool, wenn Leute so ganz logisch und durchdacht sagen, nö, das mache ich nicht. Oder ja, das mache ich. So ganz emotionslos, aber klar. Ich denke, boah, wie cool. Davon hätte ich gerne ein paar Scheiben mehr. Ich mache mir dann immer Gedanken, den will ich nicht verprellen und mit dem auch nicht und den will ich es recht machen und da. Und am Ende, es gibt so dieses Sprichwort, wer für alles offen ist, nicht mehr dicht. Ja, wenn du für alles offen bist, dann bist du nicht mehr dicht. Das kannst du nicht. Wenn eins meiner Kinder zu mir kommt und sagt, Papi, darf ich das? Sage ich, ja, ja. Da kommt der andere, behauptet genau das Gegenteil. Darf ich das? Ja, ja. Und dann das dritte Kind, nee, nee, aber du darfst es nicht. Ja, dann gibt es Tumult. Wenn es total beliebig ist. Und das bringt Stress. Hast du das schon mal erlebt? Dass wenn du dem Chef sagen müsstest, Chef, ich mache das nicht. Oder ein Kunde kommt und verlangt etwas von dir und du sagst, nee, das mache ich nicht. Nein sagen. Das gibt Stress, es gibt Druck. Aber es macht noch mehr Stress, es ihnen nicht zu sagen und es in dem Herzen zu haben. Da gehen ja Leute daran kaputt, weil sie es nicht aussprechen können, weil sie nicht sagen können, etwas ist über meiner Grenze, ich bin aus meiner Wohlfühlzone oder das widerspricht meinen Werten. So viele Leute verlassen ihren Job, weil ihre Werte überfahren wurden, gerade bei Christen. Man fängt den Job nicht an wegen den Werten, aber man verlässt den Job wegen den Werten. Und oft konfrontiert man das nicht. Und dann sagt man, ja, ich habe einen besseren Job gefunden oder so. In Wahrheit sind es aber Dinge, die überschritten wurden. Sind sie irgendwo überfahren worden. Sie haben sich nicht getraut, das zu sagen vielleicht dem Chef. Und es hat so einen Druck erzeugt, dass die vielleicht krank geworden sind, vielleicht krankgeschrieben wurden. Auf einmal fielen sie aus. Diese Unklarheit, diese Unklarheit, Unsicherheit, das erzeugt einen riesigen Druck. Jesus, boah, der hat es anders gemacht. Der hat am Sabbat geheilt. Ey, man weiß doch als Jude, dass es doch nur Prügel gibt, wenn du am Sabbat heilst. Nur also als Beispiel. Das weißt du. Das lernst du von Kind an. Am Sabbat Hände anbinden und ruhig sitzen. Wenn du da auf die Idee kommst, jemanden zu heilen, ist doch klar, dass du Prügel beziehst. Jesus hätte doch Time-Management machen können. Die Heilung immer von Montag, also Sonntag bis Freitag machen können. Und Samstag nicht heilen. Er hat es provoziert. Der hat Klarheit, der hat den Leuten gezeigt, du bist so wertvoll, ich heile dich auch am Sabbat. Hat nur Prügel dafür bezogen. Durchgehend. Also, Nein sagen können. Was wir brauchen, sind nicht Beruhigungsmittel, sondern klare Entscheidungen, Grenzen ziehen. Ich entscheide mich hier und dafür und automatisch gegen dieses und jenes. Wer sich unsicher in Beziehung ist, in Beruf, in seiner Gottesbeziehung, der versucht es allen immer recht zu machen, macht viel Wind, aber kommt nicht von der Stelle. Es gibt sehr viel Stress, sehr viel Unruhe, kein Frieden, schlechter Schlaf. Hey, wenn du heiratest, ich gebe dir einen Tipp, halte zu deiner Frau. Versuch es anders zu machen, halte zu deinen Eltern und zu deiner Frau. Viel Spaß. Sehen uns vielleicht beim Krankenbesuch, ja? Oder beim Scheidungsgespräch. Ey, neueste Umfrage in Deutschland, was der größte Stressfaktor ist? Am allerhöchsten steht Schwiegereltern. Das musst du dir mal vorstellen. Also ich habe natürlich die besten Schwiegereltern der Welt und die beste Schwiegermutter und das ist echt gut. Aber in Deutschland der größte Stressfaktor sind die Schwiegereltern, sagen erwachsene Menschen. Kaum vorstellbar. Aber ich glaube, das ist dieses, weil man will es ja irgendwie jedem recht machen. Ne? Und man ist unklar. Man sagt nicht klar, was geht und was nicht geht. Und dann ist man zwischen zwei Fronten, zwischen dem Partner und den Schwiegereltern. Oh, was gibt es da für Druck für die Seele? Was gibt es da für Unstimmigkeiten? Muss nicht sein.
Gott will uns diesen Stress abnehmen. Durch Klarheit, wir müssen was tun. Sei klar, werde klar. Klarheit, lebe in klaren Beziehungen. Hey, in klaren Beziehungen nach der Bibel. Hey, man ist verheiratet, man lebt zusammen. Wenn man verheiratet ist, man fährt eine gerade Linie, da ist Segen Gottes drauf. Und da gibt es ja so viele Zwischenlösungen. So viele Zwischenwege. Und wo die Leute einen versuchen zu erzählen, ja, aber das ist aus dem und dem Grund, geht das auch? Ist das auch möglich, so und so zu leben? Und manchmal beobachtet man die Leute und denkt, boah, was haben die für einen Stress? Boah, machen die sich das Leben schwer? Weil in vielen keine Klarheit ist. Den Leuten von außen ist es auch nicht klar, was die genau treiben. Das besorgt dann auch wieder für Druck, für Unverständnis. Manchmal klar zu leben und in Klarheit zu leben, ist so gesund. Es sorgt für so viel Ruhe und Frieden. Treffe gute Entscheidungen. Geh klar deinen Weg mit Gott. Und deine Gedanken werden klarer, deine Seele wird leichter, dein Körper wird entspannter. Lukas 10, Vers 41. So cool. Ihr kennt es bestimmt, diese Geschichte von Maria und Martha. Ich habe die noch nie so gelesen. Wir wissen, Maria und Martha. Martha ist so der Workaholic, dass ich kümmere mich um alles. Und die Maria, ich würde jetzt nicht aufgrund der Bibelstelle sagen, Lukas 10, 41, dass das eine Faule war. Sondern Jesus kommt ins Haus, zwei Schwestern überlegen sich, was machen wir? Und die eine davon sagt sich, ich mache nur eine Sache. Und die andere sagt, ich mache alles. Ich zeige dem Herrn, was ich alles so gleichzeitig kann. Das führt bei ihr zu Stress. Die kriegt einen dicken Hals auf ihre Schwester. So weit, dass die kann gar nicht mehr ihre eigene Schwester konfrontieren. Die geht dann zum Jesus petzen und sagt, Jesus, siehst du nicht, was da passiert? Guck mal, meine Schwester, die lässt mich alles alleine machen. Und Jesus, seine Antwort ist so genial. Er sagt nämlich, Martha, du sorgst dich um vieles. Und man könnte übersetzen, hey, mach doch mal alles gleichzeitig. Mach doch mal eine Sache. Konzentriere dich auf eine Sache. Ich bin hier, ich komme zu Besuch, um mit dir zu reden, um mit dir Zeit zu verbringen. Versuch doch nicht gleichzeitig zu bügeln, Handy anzuhaben, WhatsApp, Fernseher, Freundin am Telefon, der Herd ist an, das Fläschchen wird warm gemacht. Am Ende kriegst du gar nicht mit, dass ich da war und ich bin schon weg. Konzentriere dich manchmal auf eine Sache. Kann ich nur raten, ja? Jesus sagt, du machst in diesem Moment viel zu viele Sachen. Deine Schwester hat das Bessere erwählt. Wir denken natürlich immer, weil sie so zu Jesus Füßen saß. Nicht, dass das schlecht wäre. Aber dieses gerade mal nur eine Sache machen und damit zufrieden sein, ich finde, das ist das Schwerste. Oder zufrieden zu sein, dass man die eine Sache macht und die alle anderen stehen lässt. Also für mich ist das manchmal im Alltag die größte Herausforderung, was mit den Kindern zu machen und mein Handy währenddessen auszuhaben. Boah, ich habe einen Trick. Ich fahre dann mit denen dahin, wo ich keinen Empfang habe, weil dann kann ich mich dann immer erklären und sagen, ich hatte gerade keinen Empfang. Oder aber ich habe dann Stress, weil ich komme dann nach Hause und irgendjemand ruft an und sagt, ja, ich konnte sie nicht erreichen. Dann muss ich mich dann erklären, warum er mich nicht erreichen konnte. Aber ich genieße es viel mehr, wenn ich weiß, hey, ich bin gerade nur bei der einen Sache dran und ich habe viel mehr davon. Gibt momentan zum Thema Kindesentwicklung, eins der schwierigsten Sachen oder eins der unangenehmsten Sachen für die Kindesentwicklung, für Kinder 1 bis 3 bei den Eltern. Wisst ihr, was es ist? Wenn du jetzt das Kind wärst, oh mein, da ist ein Kind. Wenn du jetzt das Kind bist und ich bin jetzt beim Kind, man nennt es den starren Blick. Den starren Blick. Du bist mit deinem Kind und du hast den starren Blick. Dann hat man die Kinder aufgenommen, wie die sich benehmen in der Zeit. Du siehst richtig, wie ihr Gesicht sich verändert bei Kindern 1 bis 3, wie sie eine Traurigkeit bekommen, wie sie eine Wut bekommen, wie sie sich vernachlässigt bekommen, weil auf einmal der Augenkontakt abbricht, weil die Eltern gerade irgendwo ganz anders sind. Man nennt es in der Fachsprache den starren Blick. Auf einmal sind die Kinder weg. Die Eltern sind weg. Die sind zwar physisch da, aber die sind weg. Und dann fängt der Druck an. Psch, psch, kann ich lesen. Psch, psch, oh, ich kann nicht telefonieren. starre Blick. Hey, so gefährlich. Ich will euch ein paar gute Bibelstellen an die Hand geben. Oder andere, ja. Wer sich weigert, kleine Probleme gleich anzugehen, dem werden sie über den Kopf wachsen. Kleine Probleme gleich anzugehen, manchmal auch schwer, erzeugt Stress. Oh, ich habe da ein Problem, aber ich gehe es nicht an. Und dann wächst es. Man sagt im Englischen, ja, und übersetzt, würge den Frosch zuerst. Also Frosch ist was Unangenehmes. Nur was, quasi manchmal ist das Problem wie so eine Kröte. Und es bringt nichts, die kleinen Sachen zu erledigen, aber das ganze Ding nicht anzugehen. Das Wichtige ist, zuerst zu packen, manchmal in Stücke zu schneiden, dann kann man es auch besser verdauen. Aber das Große immer vor sich zu schieben, das macht einen krank. Und das will Gott auch nicht. Und der erste Schritt ist vielleicht, in seiner Seele das an Jesus abzugeben und sagen, Jesus, ich habe gerade dieses Problem oder diese Sorge und die ist mir zu groß und ich gehe sie nicht an. Aber ich bespreche das mit dir, dass es gerade so ist. Bitte führe du mich auf den Wege. Bitte veränder mich. Ich will nicht die nächsten 2 Wochen jeden Tag aufwachen mit dieser Sorge vor mir. Zeig mir den Weg, führe mich, leite mich durch dein Wort, durch Gespräche, durch Ideen. Bitte, bitte. Weißt du, das überhaupt mal rauslassen aus einem selbst. Das ist schon ein guter Schritt. Psalm 119, 165, dort steht, großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln. Hey, Wort Gottes hilft dir, großen Frieden zu bekommen. Das heißt, wenn du keinen Frieden hast, fang an zu lesen und zu suchen, bis du Frieden bekommst. Jesaja 26, 3, vertraue mit deinem Herzen auf Gott. Einem festen Herzen bewahrst du Frieden. Den Frieden, festes Herz, ist ein tolles Wort. Bekomm ein festes Herz, triff eine Entscheidung, bleib dabei und es wird Frieden kommen. Entscheide dich und es wird Frieden kommen. Jesaja 48, 18, oh Gott, dass du doch auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Folge Gottes Wort mit deinem Leben. Oder macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Boah, krasses Zeugnis, ja. Gott sagt, hey, manchmal lebst du wie ein Heide. Manchmal lebst du, als würdest du mich nicht kennen, weil du dich genauso sorgst wie der Nachbar um die genau dieselben Dinge. Ich will dir doch deine Sorgen abnehmen. Ich will, dass du mir so vertraust, dass deine Sorgen weniger werden. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Gell, manchmal denken wir, Gott ist auf unserer Ebene und verstehen nicht, dass er auf einer wesentlich anderen Ebene ist, höheren Ebene. Hey, wenn der Chef sich schon sorgt, wenn du weißt in deinem Betrieb, der Chef sorgt sich schon, der weiß schon, was los ist, dann fällt es doch einfacher, sich zu entspannen, als wenn du das Gefühl hast, du musst dich um alles kümmern. Und hier heißt es, der Vater im Himmel sorgt sich schon. Matthäus 11:28, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Hey, Philipper 4, Vers 6, macht euch um nichts Sorgen. Oh. Paulus sitzt im Gefängnis. Das ist so verrückt. Es sitzt einer im Gefängnis, der ist frei von Konsum, der ist frei von Gesundheit, also das war kein Ort zum, das war nicht Reha oder so, ja, das ist Gefängnis, römisches Gefängnis. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Verrückt. Und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. 1. Petrus 5, Vers 7. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Ich hatte gestern Gelegenheit, ein Buch zu hören, da ging es um die Märtyrer, also die christlichen Märtyrer. Also nicht die Leute, die sich Waffen kaufen und Menschen in die Luft sprengen, im Namen Gottes, sondern um Menschen, die sagen, ich liebe Menschen und ich gehe zu ihnen und erzähle ihnen von Jesus. Und andere finden das doof und versuchen, die ins Gefängnis zu bringen, versuchen, die zu verurteilen, versuchen, die umzubringen. Und die Kirchengeschichte ist voll von den christlichen Märtyrern. Und ich habe gerade letztens von einem gehört, der hat klar Gott nicht abgeschworen, hat Jesus nicht abgeschworen und der ist dann in so ein Amphitheater gekommen und das Volk durfte wählen, ob er durch das Tier zerrissen wird oder ob er verbrannt wird. Und dieser Mensch, als er abgeholt werden sollte zur Verhaftung, wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat den Leuten, die ihn verhaften sollen, der hat den Essen gemacht. Der hat für die Essen gekocht. Und weil er für die Essen gekocht hat, hat er ausnahmsweise einen Wunsch bekommen. Also die haben ihn trotzdem umbringen wollen, hat einen Freiwunsch bekommen. Und sein Wunsch war eine Stunde, dass er beten kann vor der Exekution. Dass er sich eine Stunde nehmen kann zum Beten. Und hat er das gemacht. Und er war, wie gesagt, er hat die gesegnet. Ja? Er hat den Essen gemacht, diesen Leuten. Und dann sollte er exekutiert werden. Und er hat gesagt, er möchte nicht durch das Tier zerrissen werden, sondern verbrannt werden. Und dann normalerweise gehen sie hin und schlagen einen dann sozusagen irgendwo an Kreuz, jetzt nicht, aber irgendwo fest an ein Brett, damit man quasi bei diesem Verbrennen nicht irgendwie abhaut. Und er hat gesagt, ich brauche das nicht. Ihr müsst mich da nicht festnageln. Na, sondern ich bete für euch. Und er hat es so genial gesagt, hat gesagt, mein Gott, der hat euch so geliebt, der ist für euch durchs Feuer gegangen. Ja? Der ist für euch fürs Feuer gegangen. Und das Krasse an diesen Sachen ist, dass immer, geschichtlich, fast wirklich immer bisher, wenn Leute diese Gelegenheit hatten zu sprechen und es zu erklären, also die exekutiert wurden, immer haben die Umstehenden immer wieder Leute eine Entscheidung für Jesus getroffen. Weil sie gesagt haben, das ist nicht normal. Für eine Lüge gehst du nicht ans Kreuz, für eine Lüge gehst du nicht ins Feuer. Du lässt dich doch nicht freiwillig da verbrennen. Der hätte einfach nur sagen können, ich schwöre Jesus ab, ich lasse das. Und sein Kommentar war, über 80 Jahre hat mich Jesus noch nie belogen, hat mich Jesus noch nie verlassen und hat mich Jesus noch nie enttäuscht. Wie könnte ich das jetzt tun? Ich dachte, boah. Er hat gesagt, Leute, das ist Logik. Das hat der Herr für mich getan, ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht. Hey, der Begriff Märtyrer ist ein guter Begriff. Wie so viele gute Sachen werden von der falschen Seite missbraucht. Aber Märtyrer ist einer, der aus Liebe sein Leben gibt. Und nicht aus Hass. Riesenunterschied. Und Gott, er möchte, dass wir bei ihm zur Ruhe kommen, dass wir in ihm ruhen. Kolosser 3, Vers 3. Gott will, dass wir in ihm ruhen. Und so möchte ich dich zu einer Umsetzung einladen. Wenn du in einer stressigen Situation bist in deinem Leben, also du bist gerade im Alltag und du bekommst eine SMS oder eine E-Mail oder jemand ruft dich an und das ist eine Sache, die übersteigt dich sofort und du denkst sofort, was könnte ich jetzt machen und du willst sofort den Aktionismus ausbrechen. So eine Übung, vielleicht erstmal da, wo du bist, auf die Knie zu gehen, wo du bist, erstmal innezuhalten und einfach sagen, Gott, ich gebe das erstmal an dich ab. Ich bin manchmal beeindruckt von Moslems in Frankreich, da bist du auf dem Parkplatz mittendrin und die packen ihren Teppich aus, ihren Gebetsteppich, weil ihre Uhr klingelt. Denen ist es voll egal, ob da die LKWs dran vorbeirauschen. Die packen da ihren Gebetsteppich aus, das so, dass es jeder sieht und machen ihr Gebet, ihr Stundengebet oder was. Ja? Und ich denke mir, hey, manchmal kann ich ja auch einfach mal innehalten mitten im Alltag und einfach die Sache an meinen Herrn abgeben. Und einfach sagen, du, ich rufe dich in einer Minute an, ich brauche erstmal eine Minute Zeit. Ich muss mir eine Minute Zeit nehmen. Gib deine Sorgen an Gott ab, denn er sorgt für dich. Besprecht es mit ihm. Gib ihm überhaupt die Gelegenheit, in die Situation reinzusprechen. Gib ihm doch überhaupt die Gelegenheit, seine Gedanken mit dir zu teilen. Öffne das Wort Gottes. Gib dem Wort Gottes überhaupt die Chance, dich da auszurichten. Sprich mit Menschen, die Gott schon länger kennen und frag sie, was würden sie in dieser Situation tun? So, so gut, das zu haben. Ich möchte für uns beten und ich möchte, dass du diesen Bereich, der dich momentan am meisten stresst, der immer wieder auftaucht, der immer wieder dir Sorgen macht, der immer wieder Unruhe produziert. Hey, dass du diesen Bereich zu Gott hinhältst. Einfach zu Gott hinhältst und sag, Gott, fang bitte an, das zu bearbeiten. Fang bitte an, du dich zu sorgen. Gott, ich will das nicht alleine managen. Wir mit uns beten. Jesus, wir haben diesen Sorgenthema vor uns. Jeder Einzelne von uns hat sein Sorgenkind oder sein Sorgenthema, das vielleicht einen wieder am Montag in der Arbeit konfrontiert oder am Montag im Alltag. Herr, und vielleicht haben wir selber dran versucht, schon rumzudoktern. Vielleicht haben wir uns schon die Zähne dran ausgebissen oder haben uns da dran verletzt oder gerieben. Herr, schenk uns Gehorsam. Letztendlich ist es Gehorsam, dieses Thema in deine Hand zu legen, sagen, Herr, sorge du dich, kümmere du dich, lehre mich, damit umzugehen, lehre mich, das zu handeln. Herr, du hast gesagt, am Kreuz hast du alle Schuld auf dich genommen, damit wir Frieden haben. Und so bitten wir dich, dass du auch diese Sorge uns abnimmst, damit wir Frieden haben, den hast du uns versprochen. Paulus konnte im Gefängnis Frieden haben, du wirst auch uns im 21. Jahrhundert in Bad Dürkheim helfen, Herr. Danke dafür. Und ich bitte dich, dass du spürbar mit Frieden, spürbaren Frieden in das Leben der Menschen kommst. Herr, dass sie das merken. Es ist so gut. Es ist so gut, wirklich tiefen Frieden zu verspüren von dir. Und wer das noch nicht erlebt hat, Herr, schenk ihm einen Hunger danach. Lass ihn nicht zur Ruhe kommen, bevor er nicht diesen Frieden hat. Lass ihn sich nicht mit weniger zufrieden geben. Lass ihn sich nicht betäuben mit irgendwelchen Dingen, sondern wirklich echte Ruhe von dir holen. Dafür danke ich dir. Amen.